Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Dr. Stefan Rücker ist wieder da und heute sprechen wir über Kindesentführung. Moin, Herr Dr. Rücker, schön, dass Sie mich erneut in meinem Podcast besuchen konnten.
Ich freue mich jetzt auf einen guten Morgen.
Sehr gern. Unsere letzten beiden Folgen, das war eine Doppelfolge, da ging es um trennungsinduzierten Kontaktabbruch, also dass die Kinder zum einem Elternteil den Kontakt verlieren, zum anderen als bei dem sie leben. Heute ist es ein verwandtes Thema, weil die oft miteinander zu tun haben, denke ich mal. Und zwar reden wir über Kindesentführung, die ja auch nicht selten bei Wegzug vorkommen. Das hatten wir ja auch in der letzten Folge. Fangen wir mit der Definition an, weil viele bei Entführung eher so an Remsmar und Lösegeld denken. Was ist denn in Ihrer Definition eine Kindesentführung?
Eine Kindesentführung setzt ja voraus, dass ich mein Kind entführen kann. Wenn ich Sorgerechtsinhaber bin, vielleicht auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht habe, dann kann ich ja mein Kind gar nicht entführen. Wenn das anders ist, wenn man also hier die Sorge teilt mit einem zweiten Elternteil und das Land verlässt, dann ist das schon mal eine gute Grundlage für eine Entführung. Aber das geht natürlich also auch ähnlich gestaltet innerhalb eines Landes. Aber von Entführung im klassischen Sinne spricht man ja schon. Also auch eher dann, wenn eine Verbringung ins Ausland erfolgt.
Also Kindesentführung heißt, zwei Eltern haben Sorgerecht für ein Kind und das, der eine Elternteil nimmt ohne Zustimmung des anderen die Kinder woanders hin mit. Kann man das so definieren?
Ja, das geht so. Also wenn man nicht Sorgerechtinhaber ist und auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht nicht hat, um das nochmal zu verdeutlichen, dann kann man auch sein eigenes Kind entführen.
Stimmt, dann natürlich auch.
Dann ja. Wenn man Sorgerechtsinhaber ist, dann ist es ja schwierig, sein Kind zu entführen, weil sie ihm ja, das klingt jetzt ein bisschen technokratisch, gehören. Ja, da wird es dann schon schwieriger. Wohin soll man denn seine Kinder entführen, wenn man ja eben die Sorge innehat und auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht? Dass man die vom anderen fernhält, vom anderen Elternteil, ist das eine, aber im juristischen Sinne von Entführung zu sprechen, gelingt natürlich nur dort, wo einem die Kinder nicht gehören, in Anführungszeichen gehören.
Nochmal für mich auch fürs Verständnis. Aber es reicht ja nicht, dass ich auch Sorgerechtsinhaber bin, weil beim gemeinsamen Sorgerecht entziehe ich doch dem anderen Elternteil.
Genau. Ja. Also wenn ich jetzt mich ins Ausland aufmache, obwohl ich nicht die alleinige Sorge innehabe und auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht nicht besitze, dann bin ich Entführer. Ja, dann nehme ich ja jemandem etwas weg, das ihm quasi gehört. Das ist so nicht, wenn man, wie gesagt, die Sorge alleine innehat oder auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Wenn ich teile und mit dem Kind verschwinde oder mit den Kindern verschwinde, dann habe ich es mit einer Entführung zu tun.
So, ich denke, jetzt ist es klar geworden. Aber es war mir nochmal wichtig, dass man da unterscheidet. Das haben wir schon ein bisschen über verschiedene Konstellationen gesprochen. Was unterscheiden Sie als Experte für Arten oder Konstellationen von Kindesentführung?
Also einmal gibt es natürlich die klassische Variante, dass Menschen abtauchen mit den gemeinsamen Kindern, ohne dass die das möchten. Es gibt aber auch andere Varianten, wo das auch erforderlich ist, wo ein Elternteil möglicherweise bedrohlich ist oder wo Gewalt stattgefunden hat. Das, wo zum Beispiel Staat nicht ausreichend schützt, dann auch Menschen gezwungen sind, in die Distanz zu gehen. Aber in der Regel ist es schon so, dass eben der Trennungskonflikt dazu führt, dass man in die Distanz geht, um den anderen zu treffen, oder weil man meint, der Elternteil sei vielleicht für die Entwicklung des gemeinsamen Kindes nicht gut. Wir sehen aber sehr häufig als Motiv Rache, also nicht wirklich ernsthafte Bedenken, dass der andere Elternteil Vater fürs Kind sein kann, sondern tatsächlich Rachemotive, die dann dazu führen, dass jemand sich aufmacht und in die Distanz geht.
Was ich auch oft erlebe in meiner Praxis, ich habe eine Zeit lang für MIG e.V., ich weiß nicht, ob Sie die kennen, mediiert. Da geht's internationale Kindschaftskonflikte, dass zum Beispiel eine deutsche Frau zieht nach Finnland, hatte ich mal einen Fall, heiratet einen Finnen und haben zwei Kinder und dann merkt sie, ja, Finnland liegt mir jetzt doch nicht so und die Ehe ist auch nicht so doll und nimmt dann die Kinder und geht zurück nach Deutschland. Jetzt gar nicht vermute ich, ohne in ihren Kopf schauen zu können, mit dem Gedanken, dem anderen die Kinder zu entziehen, sondern dahin zu gehen, wo sie sich wohlfühlt, und die Kinder nimmt sie eben mit, weil das sind ja ihre Kinder auch, also jetzt aus dem Sicht. Das ist ja auch eine Kindesentführung, aber das Motiv ist gar nicht in erster Linie in dem Entzug, sondern in dem, man nimmt sie mit, deswegen sage ich auch oft Kindesmitnahme. Damit dieser Entführungsaspekt gar nicht so im Vordergrund stellt. Rechtlich macht es keinen Unterschied, aber es ist ein anderes Motiv.
Ja, es kommt auch darauf an, ob ich das kommuniziere, ob ich mitteile, dass ich gar nicht mehr in Finnland leben möchte. Es kommt darauf an, welche Staatsbürgerschaft die Kinder haben. Da spielt einiges mit rein. Juristisch ist es manchmal sehr kompliziert. Aber wenn ich jetzt vermittle, dass ich in mein Heimatland zurück möchte, weil meine, ich sag mal, Lebensgrundlage, mein Migrationsgrund von Deutschland nach Finnland vielleicht wegfällt, nämlich eine Partnerschaft mit einem Finnen, dann hat das ja eine andere Qualität. Juristisch ist das Gleiche, gerade wenn jetzt der Vater sagt, ich möchte nicht, dass du mit den Kindern nach Deutschland ziehst, ja. Aber das würde ich jetzt von der affektiven Qualität nochmal anders bewerten. Das hat weniger kriminelle Energie. Wenn jemand sagt, ich möchte einfach zurück in meine Heimat und ich verstehe mich mit meinem finnischen Partner nicht mehr. Das ist zwar jetzt tragisch, aber ich habe berechtigte Gründe. Ich habe dort mein angestammtes familiäres Umfeld und so weiter. Hat nochmal eine andere Grundlage. Juristisch macht das keinen Unterschied, aber es hat zumindest von der affektiven Qualität nochmal eine andere Grundlage, als das Kind in einer Nacht- und Nebelaktion zu schnappen und mit dem zu verschwinden, ohne dass es dem anderen Elternteil die Chance geben wird, sich überhaupt zu äußern oder vielleicht auch eine Lösung zu finden für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Eltern.
Also in dem Fall jetzt hat sie einen Zettel auf den Küchentisch gelegt. Was für den Vater, ich habe das
bin weg
in der Folge mit Christoph Paul besprochen, weil wir den Fall zusammen mediiert haben, natürlich schockierend war. Das sind bei mir tatsächlich die häufigsten Fälle, aber ich bin eben auch Mediatorin. Was sind denn bei Ihnen so die Verteilungen? Wie oft kommt sowas überhaupt vor und was sind so die Motive in Ihrer Praxis?
Ja, tatsächlich unrechtmäßige Verbringung von Kindern ins Ausland. Wenn ich kontaktiert werde, dann ist ja meistens Feuer am Dach, dann ist schon auch viel zu Bruch gegangen im Vorwege, sodass man dann auch oft schon ein HKÜ-Verfahren hat, also das Haager Kinderschutzübereinkommen, das eben regelt, dass Kinder, die unrechtmäßig ins Ausland verbracht werden, zurückgeführt werden von diesem Land, und da gibt es inzwischen über 100 Vertragsstaaten, die das auch so unterschrieben haben. Brüssel 2a ist hier die spezifische Verordnung. Und dann hat man auch gute Möglichkeiten, die Kinder zurückzubekommen, wenn das dem Wohl der Kinder am besten entspricht. Und da komme ich ins Spiel, um eben zu prüfen, was sagen die Kinder eigentlich? Denn oft gibt es ja schon Anhörungen, dann auch in dem Land, in dem die Kinder jetzt leben, werden sie dann oft von jugendamtsähnlichen Strukturen und Einrichtungen befragt. Was äußern die Kinder? Ist das, was die sagen, authentisch? Wollen die wirklich nicht in ihrem Heimatland leben? Möchten die wirklich in die Distanz gehen zum zurückgelassenen Elternteil? Oder sind sie möglicherweise beeinflusst worden, um genau das zu sagen, und entspricht es vielleicht tatsächlich eben nicht ihrer Bedürfnisstruktur, in einem fremden anderen Land zu leben und den Elternteil, der zurückgeblieben ist, nicht mehr zu sehen? Da arbeiten wir mit Methoden aus der Forensik, also Zeugenaussage, Psychologie der Zeugenaussage, um zu prüfen, ob hier tatsächlich ein authentischer, stabiler Kindeswille vorhanden ist oder ob die Aussagen der Kinder instrumentell sind.
Sind Sie da Gutachter oder sind Sie da für eine der Seiten tätig oder ist das unterschiedlich?
Sowohl als auch. Oft werde ich von Gerichten beauftragt, aber auch von Privatpersonen, die verzweifelt sind und berichten, was sie erlebt haben. Und die einfach wissen möchten, was jetzt wirklich das Beste für die Kinder ist, die sich in der Situation befinden. Das sind auch Elternteile, die unsicher sind. Und sage ich mir jetzt mal einen Experten hören, was sagt der dazu? Ist es wirklich gut, wenn ich das jetzt hier so laufen lasse? Oder muss ich meine Kinder unterstützen? Was sagst du dazu? Und dann haben wir eben Aktenmaterial in der Regel, weil wir an diese Kinder nicht herankommen können. Das möchten die Elternteile dann nicht, die die Kinder mitgenommen haben. Rücken die nicht raus, und dann ist eben die Aktenlage auch ein Quell der Rekonstruktion, um zu prüfen, gibt es hier Anzeichen für eine Erlebnisbasierung, wollen die Kinder das, was sie äußern, oder ist das eben ganz anders?
Das heißt, Sie können dann nur, das interessiert mich jetzt noch kurz am Rande, Sie können dann nur aufgrund von der Schilderung des einen Elternteils und etwaigen Akten, falls es denn welche gibt, oft gibt es ja keine, weil nichts aktenkundig ist, Entscheidung, nicht Einschätzungen abgeben?
Genau, also ist ja so, dass die Kinder, wenn sie denn auch in einem bestimmten Alter sind, in dem Land, in dem sie denn leben, auch befragt werden. Also jetzt mal in Dänemark gibt es jetzt zum Beispiel die Børnehus, das sind also Kinderhäuser, da werden die Kinder befragt.
Ah, ja.
Oder das Familienrätshuset, das ist so eine Stufe unterhalb des Familiengerichts, ne? Da werden die Kinder dann befragt, so, also möchtet ihr wirklich hier sein und was sind die Gründe, warum wollt ihr hier leben? Und dann hat man ja Aussagen von den Kindern. Und dann ist es so, wie so häufig, wenn man eben prüft, ob Aussagen authentisch sind oder nicht, dass man also einmal schaut, ist das tatsächlich altersangemessen, was hier gesagt wird? Sind die Begründungen differenziert genug oder sind die an der Oberfläche? Sind die Begründungen viel zu erwachsen und spiegeln vielleicht eher das Bedürfnis des Elternteils wider, der die Kinder nun eben mit ins Ausland genommen hat? Oder haben die Kinder tatsächlich das Bedürfnis, meinetwegen jetzt in Portugal zu leben oder sonst wo? Und was verbinden sie denn mit diesem Land? Und was bedeutet das dann auch für ihre Entwicklung? Sind sie dann vielleicht sozial und familiär entwurzelt? Wir wissen ja schon aus der Forschung, dass Kinder, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben und sozial integriert sind, also ungern entwurzelt werden. Da sind Freunde, da ist die bekannte Schule, da ist der Sportverein und seltenst sehnen sich Kinder nach einem vollständigen Settingwechsel in eine Kultur hinein, die sie vielleicht nicht kennen, in eine Sprache, die sie nicht verstehen, die sie erst lernen müssen. Das ist schon ein sehr seltenes und relativ unnatürliches Bedürfnis von 8- oder 10-Jährigen, dann so etwas zu äußern und dann in dieses Land zu gehen. Meistens sind es tatsächlich die Erwachsenen, die dann so einen Wechsel vollziehen, die ihre ganz eigenen Motive haben und wo man sagen muss, es ist gerade nicht zum Besten der Kinder, dass die jetzt hier also die gesamte Hälfte ihrer Identität zurücklassen müssen in Deutschland und verlieren und in ein völlig anderes kulturelles Setting wechseln.
Ja, gerade auch die Sprache erlebe ich oft, wenn sich dann das Verfahren länger hinzieht und die Kinder noch recht klein sind, dass die dann auch die andere Sprache wieder vergessen, wenn sie die mal kannten. Also zum Beispiel, wenn ein dreijähriges Kind nach Deutschland verpflanzt wird von, sagen wir jetzt Dänemark von mir aus, und dann nur noch Deutsch spricht, dann ist das Dänisch auch relativ schnell wieder weg. Also da ist auch wieder, ähnlich wie bei den Kontaktabbruch, Konstellationen aus der vorigen Folge, dann auch die Zeit nicht auf der Seite des umgangssuchenden Elternteils, sondern spielt wirklich gegen den oder die. Und da ist dann auch Schnelligkeit geboten. Deswegen gibt es da ja auch Verfahren, die wir jetzt nicht ausführlich besprechen. Dazu habe ich die Folge mit Christoph Paul aufgenommen, mit den zentralen Behörden und Rückführung und so weiter. Mich interessiert heute mit Ihnen mehr, was das mit den Kindern macht. Wie erleben Kinder solche Länderwechsel oder solche Wegzüge über größere Distanzen? Was macht das mit denen?
Zunächst mal verunsichert es Kinder. Und die Begleiterscheinungen, die zu diesem Wechsel führen, sind natürlich auch nochmal einflussgebend. Aber ganz pauschal gesprochen ist Migration natürlich ein kritischer Faktor. Das wissen wir ja auch von Einwanderern, auch von Kindern in unserem Land, die jetzt vielleicht ein gewisses Alter haben, die aus einer anderen Kultur stammen, einem anderen Sprachraum, dass die sich schon erst einmal ein bisschen schwer tun. Klar, Kinder können hohe Anpassungsleistungen zeigen. Wir sprechen von der Neuroplastizität des Nervensystems. Also das Gehirn kann sich fantastisch anpassen und auf neue Situationen einstellen. Aber zunächst mal ist das ist natürlich eine Schwellensituation. Und wir wissen aus der Bedürfnisstruktur von allen Menschen, das ist ein universelles Bedürfnisprinzip, Menschen streben nach Sicherheit, nicht nach Unsicherheit. Wenn ich in eine Umgebung komme, wo ich die Menschen nicht verstehe, wo ich die Lebensgewohnheiten nicht einordnen kann, wo ich vielleicht auch die Kultur noch nicht kenne und nicht weiß, was ist geboten und gefordert, was muss man möglicherweise auch lassen, dann entzieht das erst einmal fundamental Sicherheit und kann tatsächlich dazu führen, dass auch dauerhaft Unsicherheiten bestehen bleiben oder vielleicht sogar Episoden mit ernsthaften Angstbelastungen entstehen, also affektive Störungen aus diesem fundamentalen Settingwechsel heraus.
Und welche Unterschiede macht das Alter der Kinder zum Zeitpunkt des Wegzugs, nenne ich es jetzt mal?
Ja, jüngere Kinder sind sehr angewiesen auf die Stabilität des personellen Umfelds, also gar nicht so sehr des geografischen Umfeldes. Wenn sie 3, 4 oder 5 sind im Vorschulalter, Dann ist es wichtig, dass sie die Bezugspersonen um sich haben, die ihnen wichtig sind, mit denen sie aufgewachsen sind bis dahin. Das fehlt ja nun schon mal. Wenn jüngere Kinder ins Ausland gebracht werden von einem Elternteil, dann fehlt ja schon einmal diese Bezugsperson und diese personelle Konstanz. Wenn die Kinder Eltern werden, später, dann ist es so, dass sie eher die geografische Kontinuität benötigen. Also soziale Integration, Gleichaltrige, Sport, Vereinszugehörigkeiten und so weiter. Das ist identitätsbildend. Bei jüngeren Kindern, ja, kann man tatsächlich auch pauschal sagen, ist die Integration noch leichter als bei Kindern, die vielleicht schon 8, 10 oder 11 sind. Da ist es schwieriger. Und ich verweise nochmal auf die Begleitumstände. Ist das ein Konsens? Das gibt es ja auch, dass jetzt Kinder von Eltern, die beruflich international tätig sind, die dann auch um die Welt ziehen und die dann mal in London leben und vielleicht aber auch mal in Bangkok. Ja, ist das ein Konsens und tragen den alle mit? Dann ist es eine völlig andere Ausgangslage. Oder wird jetzt dieser Wegzug erzwungen und findet unter ja auch kriminellen Bedingungen statt, wo man sich vielleicht sogar auch verstecken muss, weil man Angst hat vor Entdeckung und wo eben ein Elternteil ganz ausscheidet aus dem Familienverbund. Da haben wir tatsächlich sehr häufig dann auch im weiteren Verlauf Angsterkrankungen, Depressionen oder auch Auffälligkeiten im Sozialverhalten, je nach Geschlecht.
Und wenn dann HKÜ greift, dann wird das Kind ja auch zurückgeführt. Und zwar das Kind und nicht der mitnehmende Elternteil. Das ist ja dann auch nochmal ein weiterer Umbruch aus Sicht des Kindes. Nehme ich mal an, dass das so wahrgenommen wird.
Absolut. Ja, also man muss bei solchen Bewertungen immer fragen, wie das, was man empfiehlt, auf das Kind wirkt. Also wir sehen ja häufig Kinder in Lebensrealitäten, die fachlich bewertet wirklich destruktiv sind, wo Elternteile wirklich sehr freihändig agieren und das Wohl der Kinder nicht im Blick haben. Und wo auch die Eltern gar nicht die Tragweite dessen, was sie tun, erkennen können und die Kinder aber auch nicht. Wenn ich jetzt sage, ich würde empfehlen, dass ein Kind von einem Elternteil getrennt wird, der also den Trennungs- bzw. den Beziehungsabbruch initiiert hat zu dem anderen Elternteil und das Kind aber in dieser Lebensrealität seit ein paar Jahren lebt, dann muss man sich fragen, versteht das Kind die Welt noch oder versteht sie nicht mehr? Wenn man jetzt sagt, du kennst den anderen Elternteil vielleicht gar nicht so richtig, weil beim Wegzug du noch sehr jung warst, vielleicht 1 oder 2 Jahre alt und bist jetzt hier 4 oder 5 Jahre mit dem Elternteil zusammen gewesen, der dich denn auch verbracht hat ins Ausland. Versteht so ein Kind überhaupt die Welt? Weiß so ein Kind überhaupt, was man von ihm möchte? Oder kann das Kind so etwas gar nicht nachvollziehen? Und dann ist es manchmal schon empfehlenswert, vielleicht auch zähneknirschend zu sagen, du bist zwar am Recht verlassener Elternteil, aber das hat überhaupt nichts mit der Lebensrealität des Kindes zu tun. Das Kind hat sich an eine Bezugsperson gebunden, kennt vielleicht ausschließlich diese. Und wenn wir hier einen Settingwechsel vollziehen, haben wir es quasi genau andersherum gelagert, mit der gleichen Belastung zu tun, die das Kind möglicherweise schon beim ersten Umzug erlebt hat. Das muss man sehr vorsichtig abwägen. Da braucht man Fingerspitzengefühl. Ein bisschen Erfahrung ist auch nicht schlecht, weil man ansonsten das Kind mit dem Bade ausschüttet.
Das ist ja auch nicht selten die Gefahr. Das war auch in dem Fall, den ich vorher erzählt habe, in dem Deutsch-Finnischen so, dass dann der Vater zurückentführt hat. Damit endete dann auch die Mediation, das Kind zurück nach Finnland entführt hat oder die Kinder, es waren 2 Mädchen. Das ist ja dann schon unfassbare Belastung für die Kinder, dass sie diesen, die waren dann ein halbes Jahr in Deutschland gerade sich eingelebt und dann wieder zurück. Auch wenn man verstehen könnte, warum der Vater das gemacht hat, ist das ja nicht zum Wohle der Kinder oder wie würden Sie das einschätzen?
Ich glaube, ein halbes Jahr ist schon natürlich im kindlichen Zeitempfinden ein ziemlicher Zeitraum. Aber es hängt davon ab, was sozusagen im Ursprungsland, wo man ursprünglich sozialisiert ist, was da an familiären Bindung und Beziehung ist und was da kaputt gegangen wäre, wenn man diese Kinder jetzt nicht nach Finnland zurückgeführt hätte. Und wir sehen auch, dass Kinder sich also sehr schnell wieder einleben und sich auch mit den vormals abgelehnten Elternteilen verbinden, so dass man hier also sehr kritisch abwägen muss, was das kleinere Übel ist. Die beste Lösung gibt es in solchen Fällen nicht mehr. Das müssen sich Eltern auch bewusst machen, die so einen Schritt gehen mit den Kindern. Wir suchen oft nur noch das kleinere Übel. Und das kann durchaus bedeuten, dass man die Kinder dann nach Finnland zurückholt, wenn dort auch Familie angestammt ist, wenn dort soziale Bezüge sind, wenn dort Freundschaften bereits geschlossen worden sind, wenn dort Vereinszugehörigkeiten und Hobbys bestehen, dann kann das tatsächlich das kleinere Übel sein. Aber das muss man immer am Einzelfall festmachen und wirklich sehr genau hinschauen. Das fehlt mir manchmal ein bisschen in familiengerichtlichen Verfahren, wo wir zum Beispiel so eine Empathieermüdung erkennen können, wo also die Verfahrensbeteiligten ja stets und ständig mit solchen tragischen Fällen zu tun haben und manchmal eben die Gesamtumstände nicht mehr ausreichend würdigen. Was wir aber zum Beispiel tun, indem wir eben die gesamte Aktenlage rekonstruieren und aufarbeiten, die Gesamtumstände beleuchten und dann eine behutsame Empfehlung geben. Das fehlt uns manchmal in diesen Zusammenhängen, sodass dann auch rechtliche Rahmenbedingungen voll ausgeschöpft werden, auch zum Beispiel gegen das Wohl der Kinder. Ja, also ich würde nicht in jedem Fall sagen, dass eine Rückführung das Richtige ist, vor allen Dingen, wenn vielleicht jetzt schon die Kinder einige Jahre im Ausland leben. Das ist eine schreiende Ungerechtigkeit, das ist keine Frage. Aber ich schaue immer durch die Augen des Kindes und frage mich, verstehe ich die Welt oder nicht? Und wenn ich zu dem Schluss komme, dass die Welt nicht mehr verstehen kann, wenn ein juristisch verbrieftes Recht durchgesetzt wird, dann muss man auch tatsächlich zu unbequemen Empfehlungen gelangen.
Ich erlebe ja jetzt gerade auch bei mir in Berlin, aber generell durch die Globalisierung gibt es viel internationale Paare, wo früher oder später die Situation ansteht, dass jemand in sein Heimatland zurückgeht oder in ein anderes Land geht und Umgang über große Distanzen stattfinden muss. Das kann nicht gut funktionieren wie in den genannten Entführungsfällen, aber wie kann denn da Umgang überhaupt gut funktionieren oder eine Art Familienleben? Was sind denn da so vielleicht von Ihnen noch Ideen, die Menschen umsetzen, versuchen können?
Beziehung ist ja etwas Physisches in aller Regel. Gerade tiefe Verbindungen, enge Verbindungen sind erst einmal haptisch und taktil. Das hat also was mit Anfassen zu tun. Das hat was mit Empfinden, mit Spüren zu tun. Das kann ich nicht simulieren am Bildschirm, indem ich zum Beispiel mit meinem Kind in Afrika skype. Das ist jetzt gerade eine aktuelle Fallkonstellation, wo eine Mutter aus Afrika, aus einem afrikanischen Land, jetzt dorthin gezogen ist mit dem gemeinsamen Sohn, auch gegen den Wunsch des Vaters und wo genau das stattfindet, wo also Skype-Sessions jetzt stattfinden am Beginn. Das wird möglicherweise sich auch noch etwas ausdünnen. Das taugt natürlich nicht wirklich für eine intensive Bindungsgestaltung oder für eine Beziehungsgestaltung. Was man machen kann, was sehr salbvoll ist und auch für die Kinder wohltuend, dass man stets und ständig signalisiert, ich habe Interesse an dir, an deiner Entwicklung, ich liebe dich, ich wäre gern mit dir zusammen und die Situation ist ungünstig, aber ich möchte dir trotzdem zeigen, dass du mir wichtig bist. Ich möchte dich an meinem Leben teilhaben lassen, ich möchte an deinem Leben teilhaben. Das kann auf ganz unterschiedlichem Wege erfolgen, durch die, Möglichkeiten im Internet zum Beispiel oder auch postalisch kann es auf dem klassischen Wege erfolgen. Da gibt es ja schon Möglichkeiten. Natürlich kann man auch Besuche durchführen in Ferienzeiten, im Urlaub. Aber letztlich will ich gern nochmal unterstreichen, wirklich tiefe Beziehungen und Bindungen leben natürlich auch von Berührung. Und wenn die nicht stattfinden können, dann bleibt es schon eine sehr plastische Beziehung.
Ich habe schon mal in einer anderen Folge erzählt, dass ich mal einen italienischen Vater hatte, der mit seiner Tochter immer gekocht hat über Skype damals noch, weil er wollte, dass sie die italienische Küche kennenlernt. Ist natürlich anders als in derselben Küche stehen. Was bedeutet diese Entfernung für die Kinder? Wir hatten ja eben schon dieses Hin und Her, was das für Kinder bedeutet, aber vielleicht so gegen Ende der Folge auch nochmal, was bedeutet überhaupt eine Art Umgang, eine Art Kontakt zum Elternteil über große Entfernung für Kinder?
Naja, es bleibt natürlich immer auch den Umständen schuldig, wie Kinder so etwas erleben. Also handelt es sich jetzt um Kind und Eltern, die sich aufeinander einlassen können? Wie war die Bindung und Beziehung vor dieser Unterbrechung, vor dem Wegzug? Wie alt ist das Kind eigentlich? Das ist natürlich maßgeblich auch mit auskleidend. Also nehmen wir mal den klassischen Fall. Es gibt eine gute Bindung, es gibt eine gute Beziehung zwischen dem Elternteil in der Ferne und dem Kind. Dann sind das sicherlich auch positiv besetzte Begegnungen, die dann vielleicht zweimal im Jahr stattfinden. Wir sehen aber auch in ähnlich gelagerten familiären Konstellationen, wo wir keine Zahlen darüber haben, wo man nur aus der eigenen Praxis zu berichten weiß, aber sehen wir natürlich schon, dass auch eine geografische Distanz einfach eine Bindung und Beziehung ausdünnt. So nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Das klingt vielleicht hart, aber gerade auf Seiten der Kinder, die ja auch mit zunehmendem Alter andere Bedürfnislagen entwickeln, erkennen wir, dass dann dieser Eifer des Kontakts, wie der vielleicht am Anfang bestanden hat, in den Folgejahren nicht mehr zu sehen ist, wo dann der zurückgelassene Elternteil derjenige ist, der sich das noch wünscht, was aber ein Anspruch ist, den die Kinder oftmals gar nicht mehr einlösen können. Also da zerbricht was.
Vielleicht nochmal so als zum Abschluss, zum Überblick. Wie oft gelingt es den Eltern, in so internationalen Konstellationen gute Wege zu finden nach einer Trennung? Und wann kommt es tatsächlich zu Entführungen und oder Kontaktabbruch?
Ja, das ist auch schwer zu sagen. Also anhand von Zahlen lässt sich das nicht quantifizieren. Aber ich kenne zwei Konstellationen, wo das wirklich sehr gut gelungen ist, wo eine Mutter in Großbritannien lebt mit ihrer Tochter und aus Deutschland also weggezogen ist. Der Vater hier in Deutschland lebt, der ist dann auch rübergeflogen häufiger. In den Ferien kam dann eben auch das Mädchen her, ist aber heute erwachsen und ist schon so eine Trauer auch da, dass sie sagt in der Rückschau, ach, das, ich hätte mir öfter mal gewünscht einfach, dass mein Vater mich in den Arm nehmen kann oder so. Das ging dann eben nicht. Da musste man ein paar Wochen warten, dann war der Kummer schon wieder verflogen. So, also so eine gelebte Beziehung und Bindung ist das dann nicht, aber natürlich können die Menschen also ganz normal aufwachsen. Da müssen ja nicht immer dann psychische Belastungen oder sogar Erkrankungen resultieren. Und es gibt auch Kinder, die also stark belastbar sind, an denen das spurlos vorbeigeht. Das ist zweite Fall, wo also hier eine Frau sagt, das hat mir eigentlich keinen Abbruch getan. So, ich fand es immer auch bereichernd, es war auch spannend, dann rüber zu fliegen, ja. Und gibt aber auch natürlich ganz anders gelagerte Konstellationen. Wo Entführungen stattfinden, haben wir oft, das habe ich auch eingangs schon gesagt, haben wir oft natürlich als unterlegtes Motiv die Rache, wo man wirklich jemanden treffen möchte. Und dann, vielleicht ist es gar nicht so sehr das Motiv, in sein Heimatland zurückzugehen, weil wir nämlich sehr oft erkennen können, dass die Menschen, die ihre Kinder entführen, sich gar nicht in ihr Heimatland bewegen. Das sind dann tatsächlich Leute, die aus der gleichen Gesellschaft kommen und dann so einen Weg gehen, um eben möglichst den Kontakt zu unterbrechen, wo man dann eben nach Peru oder Paraguay fliegt und dann dort in der Community lebt. Das beobachten wir manchmal. Da gibt es auch die deutschsprachigen Gemeinschaften, wo man sich dann noch einigermaßen wie zu Hause fühlt, aber auf einem völlig anderen Kontinent ist. Und da haben wir eben gar nicht den Bezug zu diesem Land, sondern da haben wir nur den Bezug zur Rache, wo Elternteile einfach nur Schädigungscharakter entfalten wollen.
Und wie oft kommt das vor? Sie waren ja gerade zum Jahreswechsel, darf man ja sagen, prominent in der Presse mit einem Fall, der große Wellen geschlagen hat. Wie oft kommt sowas vor oder war das eine absolute Ausnahme, auch für Sie in Ihrer Praxis?
Nein, es kommt sehr häufig vor. Es gibt also ein Hellfeld über das Bundeskriminalamt. Das passiert also schon über 100 Mal pro Jahr, wo dann auch Elternteile, die dann auch vielleicht also in den Nahen Osten oder nach Asien dann gehen, wo auch Länder dann sind, die nicht ausliefern. Ich glaube, das Dunkelfeld ist noch viel höher. Ich glaube nicht, dass wir da alle Fälle kennen, aber sicherlich ist jeder Einzelfall einer zu viel. Es hängt davon ab, wohin dann die Reise geht. Also wir haben ja dann die Verordnung Brüssel 2a, wo eben die meisten Länder sich verpflichtet haben, auf der Welt Kinder zurückzuführen und Beschlüsse sozusagen im Herkunftsland anzuerkennen. Wenn aber in Länder geflohen wird, wo Brüssel 2a keine Rolle spielt, dann sieht man die Kinder oft auch nicht wieder. Oder aber, wie bei einem anderen prominenten Fall, Zielfahnder des BKA sozusagen dann den flüchtigen Elternteil mit dem Kind aufspüren, um das Kind zurückzuführen. Aber diesen Aufwand machen sich die Behörden auch nicht immer. Da muss man als Elternteil schon sehr energisch hinterhergehen.
Sie hatten vorher schon gesagt, das sind sehr große Herausforderungen für alle Beteiligten, aber eben auch für den zurückbleibenden Elternteil. Was würden Sie denen zum Abschluss jetzt noch mitgeben wollen?
Zurückbleibenden Elternteilen kann man nur raten, Eigenfürsorge zu betreiben, denn es ist ja ein sehr, sehr kritisches und extrem belastendes Lebensereignis, wenn man sein Kind verliert und dann noch so verliert, dass man möglicherweise gar nicht weiß, wo es sich aufhält und ob es ihm gut geht. Ich würde ungern das Prinzip der Hoffnung bespielen, aber oft ist es ja so, dass die Kinder zurückkommen und wenn sie älter geworden sind, vielleicht erst, aber dennoch dann auch einen Elternteil auffinden möchten, der stabil und gesund ist. Und dafür lohnt es sich tatsächlich zu leben. Dafür lohnt es sich auch, Eigenfürsorge zu betreiben, am Leben teilzunehmen. Kein Mensch definiert sich allein über einen Konflikt, auch wenn man in tiefer Trauer ist. Wichtig ist tatsächlich, weiterhin am Leben teilzunehmen, stabil zu bleiben, weil es ja jederzeit geschehen kann, dass das Kind an der Tür klopft. Ich war gestern zu Gast in einer Radiosendung, wo es genau darum geht, mit einer Frau, die entführt worden ist, vom Vater aus der Schweiz, Schweiz heraus von ihrer Mutter entfernt. Und da war sie noch sehr jung, hat ihre Mutter 7 Jahre nicht gesehen, kehrte dann zurück, als sie 14 war und stand dann vor der Mutter und war heilfroh, dass es der gut ging. Heute haben die eine gute Verbindung zueinander. Also es lohnt sich, also am Leben zu bleiben, ganz wichtiger Punkt, und natürlich auch seinen Kummer vielleicht unter Zuhilfenahme von Therapie zu regulieren.
Schicken Sie mir da gern den Link, den machen wir in die Shownotes.
Ja,
gerne. Herr Dr. Rücker, vielen Dank für das erneut wirklich erhellende
Gespräch.
Sehr
gerne, sehr gerne.
Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.